Ja, Hadi Allgeier, schön, dass du heute Morgen bei uns bist. Jetzt finde ich es immer eigentlich am coolsten, wenn man am Anfang noch ein bisschen was über denjenigen, der vorne ist, hört. Wenn man so ein bisschen eine Ahnung hat, wer ist denn eigentlich diese Person? Du hast uns gestern schon ein bisschen was mehr über dich verraten und hast uns in der Frage, wer bist du eigentlich, kurz kalt stehen lassen. Wer bist du denn?
Ja, den Namen hast du ja schon genannt. Also der Hadi Allgeier. Ich bin eigentlich Kfz-Meister beim Daimler gewesen. Und komme aus Ditzingen, gar nicht so weit weg von hier, aus Leonberg. Bin aber nicht geboren hier, sondern im Ausland geboren, als Missionarskind mitten im Busch von Tansania.
Und das klang schon richtig, richtig wild. Du hattest uns gestern ein bisschen, ich lasse die Informationen jetzt so langsam hier auch mit einsickern, erzählt, du warst dann aber auch als Missionar, nicht nur als Missionarskind, sondern dann auch später selbst als Missionar wieder in Afrika. Und vielleicht eine Frage für, wenn man jetzt hier als Deutscher so in seinem deutschen Deutschsein lebt, warum braucht man heute eigentlich noch Mission? Warum macht man das?
Oh, ja.
Du wolltest die Fragen vorher nicht wissen. Das ist
genau, sehr gut. Nee, das ist eine super Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Warum brauchen wir eine Mission? Die Frage ist, wo findet Lobpreis statt? Da, wo Christus bekannt ist. Das heißt, an den Orten, wo Christus noch nicht bekannt ist, findet noch kein Lobpreis statt. In Offenbarung 5, Vers 9 lesen wir, dass wir alle vor seinem Thron stehen werden und ihn anbeten werden aus allen Völkern, allen Nationen und allen Sprachen. Es gibt noch über 1,7 Milliarden Muslime, die diese Botschaft noch nicht gehört haben und noch nicht Jesus anbeten. Das heißt, Mission ist da, wo Jesus noch nicht angebetet wird.
Amen. Und damit gar keine weitere große Vorrede. Ich überlasse dir die Stage und freue mich darauf, dass du uns mit hineinnimmst.
Danke dir. Ja, ich nehme euch heute Morgen mit hier rein und ich bin wirklich begeistert, bei euch sein zu dürfen. Ich habe gestern erst so richtig realisiert, dass das richtig groß ist hier bei euch. Gestern war das schon eine super Veranstaltung mit den jungen Leuten. Ich habe das wirklich genossen. Hatte ein bisschen Schwierigkeiten, hierher zu finden, weil die Straße, die Autobahn war zu. Ich musste über die Landstraße fahren. Ich weiß gar nicht, wie viele Straßen bei euch gesperrt sind. Selbst die Feldwege, die ich versucht habe dann zu nehmen, hatten irgendwann einen Poller in der Mitte. Und so bin ich doch kurz vor knapp noch angekommen. Das war wirklich sehr cool. Aber ich bin eigentlich nicht alleine, denn wir haben eine Familie, beziehungsweise ich habe eine Familie. Und wir leben derzeit, ich sage immer derzeit, weil wir nie wissen, wo Gott uns eigentlich hinbringt, in der Nähe von Leonberg in Ditzingen. Dort bin ich nicht Pfarrer, wie es vorne stand, sondern Pastor. Es gibt da ein paar Unterschiede. Und ich habe 6 Kinder. Und das hat auch eine Geschichte hinter sich. Ich bin ja geboren in einem Land, in Tansania, in einem kleinen Dorf zur Grenze zum Mosambik. Dorf Busch, ja, also eine Straße rein, die auch rausführte. Und das war's. Und in diesem Busch bin ich 1976 dann auch geboren und meine 5 anderen Geschwister auch, alle im gleichen kleinen Krankenhaus. Und Busch meine ich wirklich Busch. Ja? Also mein Hund wurde vom Leoparden gefressen. Wenn wir als Kinder unterwegs waren, haben wir immer geschaut, ob es irgendwelche Löwenspuren gab. Wenn wir welche gefunden haben, sind wir nach Hause. Und zur Löwenzeit mussten wir immer schauen, dass es zum dunklen Zeit wieder schnell nach Hause kam. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mal nicht rechtzeitig zu Hause war und meine Eltern tatsächlich damit gerechnet haben, dass ich weg bin. Dort habe ich gelebt. Ich bin von meinen Eltern getrennt gewesen, schon die ersten 2 Schuljahre, weil ich war auf dem Internat. Meine Eltern haben woanders gearbeitet. Und das war es, wie ich aufgewachsen bin. Dann kam ich nach Deutschland und habe realisiert, das Leben hier ist echt langweilig. Ja, ich darf nicht jagen gehen, ich darf keine Bäume abhacken, wie ich das kannte. Es ist alles geregelt, ja, es ist wenig Flexibilität. Und habe dann realisiert, in meiner Klasse, ich bin der einzige Christ. Ja, ich war auf einer kleinen Missionsschule mit 12 Schülern, wir waren natürlich alle gläubig. inklusive Lehrer und sonst was. Und das war schon ein ziemlicher Schock für mich. Und doch hat Gott mich begleitet durchs Leben hindurch, habe schwere Zeiten hinter mir gehabt. Auch eine Zeit, wo ich mich von Gott losgesagt habe und er dann aber wieder eingegriffen hat in mein Leben, mich zurückgeführt hat zu ihm und zwar zu einer Beziehung zu ihm und nicht nur zu einem Christsein. Weißt du, dass du Christ sein kannst und Jesus nicht kennenlernen kannst? Das geht. Du kannst 30 Jahre in die Kirche gehen und hast von Jesus eigentlich keine Beziehung gehabt. Und das war ich. Ich bin in die Kirche gegangen. Mein Papa war Pastor, mein Papa war Missionar. Aber eine richtige Beziehung, eine lebendige Beziehung zu ihm hatte ich nicht. Und das änderte sich, als mein Leben radikal sich für ihn verändert hat. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich will alles geben, egal was es kostet. Gott hat dann zu mir gesprochen, wirklich sehr, sehr eindeutig gesprochen in meiner Zeit als in der Bibelschule und sagte mir, ich soll nach Sansibar gehen. Ganz konkret. Und Gott bestätigt normalerweise, wenn man durch die Bibel geht, Gott bestätigt meistens durch zwei oder drei Zeugen, so steht es drin. Und so war es, ich bin nach England gegangen in meiner Praktikumszeit, ich war bei meinem Freund und der kannte den ersten mehr oder weniger Missionar auf Sansibar, mit dem habe ich mich unterhalten. Und er bestätigte mir, wow, ich habe so lange dafür gebetet, dass es wieder Menschen gibt, die nach Sansibar gehen. Und den Muslimen dort, 98% Muslime, die Botschaft Christi weitergibt. Durch großes Hin und Her durfte ich dann in Kenia bei einem Kurzzeiteinsatz auch meine Frau kennenlernen, die aber aus dem Schwabenland kommt, und zwar aus Ditzingen. Deswegen sind wir auch in Ditzingen gelandet. Und ja, die Story ist heiß. Weil sie bekundete Interesse an mir, nicht ich an ihr. Und sie fragte mich irgendwann, wie sieht's aus? Und ich sagte, ja, also pass auf, bevor wir hier irgendwas starten, hier sind 10 Bedingungen. Die erste ist, wir werden immer für Gott unterwegs sein. Mach dich drauf gefasst, dass es wahrscheinlich keine Karriere geben wird bei mir, dass wir nicht reich werden, dass wir viel reisen werden, dass wir aus dem Koffer leben werden, dass Sansibar die Berufung ist, dass wir für ihn unterwegs sind. Und wenn Gott es macht, das möchte ich auch ein paar Kinder haben, also viele. Hat geklappt. Und sie sagte, ja, das sind die Bedingungen, die ich mir schon gedacht hatte bei dir. Und deswegen kann ich dir auch ein Ja geben. Naja, dann war also die Grundlage geklärt. 6 Wochen später habe ich sie gefragt, ob sie mich heiratet. Und 4 Monate später hat mein Papa uns dann auch, 4 Monate später waren wir dann verheiratet so und mein Papa hat uns dann auch noch in der evangelischen Kirche in Ditzingen verheiratet. Das war richtig cool. Ja, und seit knapp 25 Jahren sind wir jetzt verheiratet, dieses Jahr Silberhochzeit. Wir lieben uns innig und tut mir leid, dass meine Frau, meine Family heute nicht dabei sein konnte. Meine Frau ist erst gestern Abend von einer anderen Veranstaltung gekommen aus dem Norden Deutschland, die ist platt und wir haben ein behindertes Kind, wie ihr vielleicht auf dem Bild erkennt habt, das natürlich auch nochmal stärkere Aufmerksamkeit braucht. 2006 sind wir also nach Sansibar, haben dort eine Berufsschule gegründet für Kfz-Mechaniker. Oh Wunder, ja? Kfz-Meister, Kfz-Mechaniker. Passiert manchmal so, dass Gott deinen Beruf zur Berufung macht und zu deinem Dienst macht. Frag doch mal Gott, ob dein Beruf deine Berufung ist, wo er dich benutzen möchte in diesem Bereich. Und so durften wir über viele Jahre dort Auszubildende haben, 30 Auszubildende im laufenden Betrieb hatte ich dort mit einer Werkstatt, die wirklich ja, knallevoll war mit Fahrzeugen. Aber für mich war es wichtig, die Muslime zu erreichen und diese Kultur auch kennenzulernen, zu wissen, wer sind sie, was fühlen sie, was macht ihnen aus. Und so bin ich und wir auf Beerdigungen gegangen, auf Hochzeiten gegangen, auf Feste gegangen. Wir haben versucht, in die Kultur einzutauchen und das zu sein, was Paulus sagt, und zwar sei dem Heiden ein Heide oder dem Jude ein Jude. Das heißt, sei dem Moslem ein Moslem. Kulturmäßig, ja. Sei ihm nah, dass deine christliche Kultur nicht der Hinderungsgrund ist, dass Menschen Jesus nachfolgen. Denn Kultur sollte nie der Hinderungsgrund sein für Christo Nachfolge. Ist heftig, ne? Das bedeutet, es kann sein, dass die deutsche Kultur nicht die beste ist. Ja, das heißt, wir müssen mal überlegen, was das genau bedeutet. Das bedeutet auch, dass ich natürlich versucht habe, so nah wie möglich mit den Menschen dran zu sein. Ich war Kfz-Meister, ich war Lehrer, aber ich war auch Teil in der Gesellschaft. Ich bin auch in die Moscheen gegangen und habe versucht, in den Moscheen die Leute kennenzulernen. Ich saß hier in der Moschee, das war freitags, Freitagsgebet, und ich konnte mit meinem Nachbarn über Jesus in der Moschee sprechen. Und weißt du, wer am meisten auf mich aufgepasst hat, dass es mir gut geht? Meine muslimischen Freunde. Weil sie haben gemerkt, dass ich sie liebe. Dass ich sie liebe. Und mein Freund hier, das ist einer meiner engsten Freunde, der kam vor 2 Jahren mich besuchen hier in Deutschland. Wir fuhren auf der Autobahn und er sagte: Hadi, ich kenne keinen Menschen, der mich so liebt wie du. Und ich konnte ihm nur antworten und sagen: Es ist nicht die Liebe, die ich habe, sondern es ist die Liebe Gottes, die in mir ist. Und das ist meine Leidenschaft, Menschen zu helfen, zu erkennen, dass wir die Liebe Gottes brauchen, um anderen Menschen Christus näher zu bringen. Und Teil meiner Aufgabe ist es auch, Christen beizubringen und Christen zu helfen, Ängste und Vorurteile gegenüber Muslimen abzubauen, sodass wir den Muslimen die Botschaft Christi weitergeben können. Und zwar ungefiltert von deiner Kultur. Und zwar so, wie Christus in der Bibel auch den Menschen begegnet ist. Und so durfte ich in den Jahren auch weiterarbeiten. Seit 2016 sind wir jetzt hier in Deutschland. Und Gott hat Türen geöffnet, die einfach unglaublich sind, ja. In der Zeit hier in Deutschland wurde ich eingeladen von der Bundesregierung, auch Projekte durchzuführen. Ich habe mich nämlich weitergebildet in Wasserentsalzungsanlagen und als Kfz-Meister. Klappt das? Und ja, ist auch Strom und Wasser drin. Und wurde eingeladen hier in Somalia, in einem Gebiet, wo wirklich keine Muslime sind, wo die Al-Shabaab herrscht, dort eine Wasserentsalzungsanlage zu installieren fürs Krankenhaus dort, damit die Leute dort Babynahrung mit gereinigtem Wasser herstellen können für die lokale Bevölkerung dort, für die vielen, vielen Flüchtlinge, die dort sind. Und auch dort saß ich in dem gepanzerten Landcruiser, 16 Bodyguards hinten dran, und konnte mit der Dame eines Somalien über Jesus sprechen. Und konnte ihr eine kleine Botschaft weitergeben, wer Jesus eigentlich ist. Und vielleicht denken Leute: Hey Hadi, du hast echt ein wahnsinniges Selbstbewusstsein. Nee, hatte ich nicht. Und habe ich bis heute nicht. Aber ich weiß, wer mir das Selbstbewusstsein gibt. Und das ist Christus. Weiterhin durften wir hier auch in Deutschland dann mit den vielen Immigranten, die kamen, auch diese Botschaft weitergeben. Ich durfte in meinem Pool über 30 Leute dann auch taufen, die Christus nachfolgen. Und bis zum heutigen Zeitpunkt darf ich bis zu 6 Mal im Jahr auf Kosten deiner Steuern übrigens nach Sansibar fliegen und dort weiterhin Projekte durchführen im Auftrag der Bundesregierung. Und bin gleichzeitig noch Pastor und Bibelschullehrer und Papa. Warum sage ich das alles? Mir ist wichtig, euch zu zeigen, dass es wichtig ist zu verstehen, dass Muslime die Botschaft Christi brauchen. Weil ich bin mit der Missionsgesellschaft Frontiers unterwegs, da bin ich Teil der Leiterschaft. Und wir dienen den Muslimen und versuchen ihnen in der Liebe Jesu zu dienen. Die islamische Welt, das sind 1,7 Milliarden Menschen. Das sind ein Viertel der Weltbevölkerung. Das ist die größte unerreichte Gruppe der Welt, wo die wenigsten Missionare drunter arbeiten. Wisst ihr, dass 99% eures Geldes, das ihr spendet, in Gebäude und in die eigene Kirchen landet? Nur 1% in die Mission für unerreichte Menschen. Und das ist traurig. Und ich glaube, sorry, dass ich da so ein bisschen aufrüttel, ich glaube, da dürfen wir was ändern. Wir sind immer noch eines der reichsten Nationen der Welt. Wir sind eines der größten Spender der Welt, Geber der Welt. Und doch dürfen wir, glaube ich, hier auch einen Unterschied machen. Denn Paulus hatte einen Grundsatz, das Evangelium nur dorthin zu bringen, wo sich niemand zu Christus bekannte. Dorthin zu bringen, wo sich noch niemand zu Christus bekannte. Und das ist das, was Frontiers ausmacht. Wir wollen dahin, wo es noch keine Gemeinde gibt. es noch keine Kirche gibt, wo noch niemand sich zu Jesus bekannt. Und deshalb die Frage an dich und die Aufforderung, sei ein Botschafter Jesu Christi, da wo du bist. Aber was bedeutet das genau richtig? Was bedeutet das? Was bedeutet es, unterwegs zu sein im Auftrag Gottes? Wisst ihr, die Herausforderung, die wir oft haben, ist, dass wir Christen, glaube ich, ein Problem haben, und das ist zu wissen, wer wir wirklich sind. Die ganze Welt spricht über Identität heutzutage. Die ganze Welt spricht darüber, wer bist du eigentlich? Und die Frage dreht sich oft darum, was du fühlst, ist das, was du bist. Sei es die sexuelle Orientierung, sei es da vielleicht ein kultureller Hintergrund. Es dreht sich darum, dass die Menschen merken, dass Identität der Schlüssel ist für ein stabiles Leben. Nur ist es Schwierigkeit, dass wir uns Identität an einem Ort suchen, der uns keine Stabilität gibt, denn Gefühle können von heute auf morgen sich ändern. Oder du bist einer, der sagt, okay, Gefühle sind ist nicht so ganz schlimm, mein Selbstwert und meine Identität hole ich aus meinem Beruf. Oder meine Stabilität und meine Orientierung hole ich aus meiner Familie. Oder in der Selbstverwirklichung. Aber all das kann von heute auf morgen zusammenbrechen. Die ganze Welt dreht sich darum, rauszufinden, wer bist du eigentlich? Was macht dich eigentlich aus? Und das ist eine Frage, die wir uns oft beschäftigen. Das ist eine Frage, die dich beschäftigt, vor allem in depressiven Phasen. Das ist eine Frage, die dich beschäftigt, wenn du wirklich unten bist. Das ist eine ganz tiefregende Frage, wer bin ich eigentlich? Und die ganze Welt dreht sich sogar darum, wir haben selbst Ausweise, die versuchen, unsere Identität zu bestätigen. Wenn ihr reist, steht da dein Name drin, deine Herkunft, wie groß du bist. Aber das sagt eigentlich nichts darüber aus, was du hier drin fühlst. Wie es dir eigentlich geht, was da wirklich drin ist. Und wenn ich nicht weiß, wer ich bin, ist es schwierig, auch dementsprechend aufzutreten, anderen Menschen es weiterzugeben. Wenn ich kein Selbstbewusstsein habe und Minderwert habe, wie kann ich dann eine Botschaft weitergeben, wenn ich mich nicht traue? Wie schaffe ich es überhaupt, es weiterzugeben? Wir singen schön über die Botschaft Christi. Wir singen so schön über das, was er eigentlich ist. Aber 95% der Christen geben diese Botschaft nicht weiter. Und es ist mir ein Anliegen, dass wir das ändern. Unsere Nation Deutschland hat man die theologische Fakultät der Welt. Aber wo sind wir heute? Ja, wir haben eine falsche Demut bekommen als Christen, die zu einem Punkt führt, dass wir nicht wirklich sagen wollen, wer Christus wirklich ist. Es unterdrückt uns. Und das kenne ich aus meinem Leben. Ich kenne das so arg aus meinem Leben, diese Botschaft Christi nicht weitergeben zu wollen, zu können, nicht zu trauen. Soll ich jetzt was sagen? Soll ich was nicht sagen? Und es liegt so oft daran, dass wir nicht in dieser Selbstbewusstsein unterwegs sind, was es für uns eigentlich sein sollte. Und ich nehme euch hinein in die Geschichte, und ich glaube, es ist ein gutes Beispiel dafür, zu verstehen, was es eigentlich ist. Denn Gott spricht in seinem Wort eigentlich was ganz anderes über uns. Denn Gott sagt, dass du mit der Bekehrung, mit der Aufnahme Jesu Christi in dir eine neue Identität bekommen hast. Er sagt dir, dass du ein Bürger des Himmels geworden bist. Richtig? Das heißt, du hast eine doppelte Staatsbürgerschaft erlangt. Eine irdische, wo du so einen Reisepass hast, und eine himmlische. Aber uns ist oft nicht klar, was bedeutet eigentlich die himmlische Bürgerschaft, die wir hier auf Erden leben. Und eine doppelte Staatsbürgerschaft bedeutet, dass du auch Bürger dieses anderen Landes bist, dass du auch dort Anteile des anderen Landes hast, Rechte, Pflichten und so weiter. Aber setzen wir das um, was es eigentlich dort bedeutet? Wisst ihr, Christus hat gesagt, wenn wir ihn aufnehmen, so haben wir das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Aber Kind Gottes in dem deutschen Verständnis ist klein, ohne Autorität, ohne Meinung, ohne gehört werden zu dürfen. Weil der ist ja noch nicht erwachsen. Das ist tief in unserer Kultur geprägt. Aber die Bibel kommt aus einer anderen Kultur heraus. Die Bibel kommt aus einer jüdischen Kultur heraus. Und die jüdische Kultur geht mit einer Sohnschaft oder einer Tochterschaft, einer Kindschaft, ganz anders um und hat eine ganz andere Bedeutung darin. Wenn Gott sagt, du bist sein Kind und du hast Anteil am Erbe, dann heißt es, dass du den Vater vertrittst. Der verlorene Sohn kam zurück zum Vater. Ausgezeichnet, eines der besten Storys, die es gibt. Ja, kulturell und so weiter, wenn man da ein bisschen in die Kultur reingeht. Aber hochinteressant ist, dass der Vater ihm einen Ring gibt. Und in der jüdischen Kultur war das der Siegelring der Familie. Das bedeutete, in dem Moment, wo er den Ring zurück hatte, war er wieder in die Position eines Vertreters des Vaters gesetzt. Nicht nur Sohn, sondern der Vertreter. Das heißt, wenn er auftauchte und die Leute den Ring gesehen haben, wussten sie, der kommt im Auftrag des Vaters und darf genauso handeln, als wenn der Vater selber da ist. Und das ist das, was die Bibel meint, du bist ein Kind Gottes, du vertrittst den Vater in der gleichen Autorität, wie der Vater selber da wäre. Und schon ist das Wort Kind ganz anders gemeint. Ganz andere Bedeutung, weil ich vertrete den Papa. Ja, ihr kennt das vielleicht hier von den Dörfern hier und so weiter, wenn der Sohn vom Bauern kommt und er sagt, hey, gib mir das, dann wissen die Leute, ja, der Papa hat ihn geschickt und dann wird das auch verkauft, ohne das Barmittel laufen, oder? Ist es so hier? Ja? Okay, gut. Genauso ist es gemeint. Ja? Wenn der Sohn kommt und er sagt, ja, der Papa hat gesagt, ich muss das und das holen, dann wird das ausgehändigt. Da gibt es kein Bar oder sonst was, das wird nachher geregelt. Und genau so meint die Bibel. Wenn du auftauchst als Kind Gottes, ist das ganz genauso gemeint. Aber ich glaube, wir Christen verstehen oft nicht, was für Zusicherungen uns eigentlich die Bibel gesagt hat, wer du und ich bin. Und ich nehme euch mit hinein in meine eigene Story, und zwar in die Story, die ich in Sansibar erlebt habe. Ich war in Sansibar trotzdem noch weiterhin ganz normaler Bürger. Ich war Deutscher. Ich hatte eine Stellung eines Bürgers, ich hatte Rechte eines Bürgers, ich hatte Pflichten eines Bürgers, aber Autorität hatte ich eigentlich keine. Und jetzt war ich noch in einem anderen Land, das heißt, ich musste natürlich mich noch dementsprechend verhalten, was das Land für Regeln hat. Ja, und wir sollten hier in Deutschland uns natürlich an Staatsform halten und so weiter, sonst gibt es nämlich Schwierigkeiten. Und so war ich auch unterwegs. Aber eines Tages kam die deutsche Botschaft auf mich zu und fragte: Herr Allgeier, wir haben Sie jetzt kennengelernt, Sie haben einige Projekte durchgeführt. Und übrigens, Ihre Vorgängerin, die Konsulin hier aus Sansibar, hat Sie empfohlen als nächste Konsul. Ich war natürlich sehr geplättet und habe gefragt, Sie haben das Zeug dazu, wie es aussieht, Sie kennen die Politiker hier im Land, Sie können die Sprache und wir fänden das gut. Aber Sie müssten natürlich uns alles an Informationen geben, wer Sie genau sind. Das musste ich dann auch machen. Gewundert haben Sie sich von dem Gehalt her. Als Missionar verdient man halt nicht ganz so viel. Und haben sich wirklich gefragt, ob das möglich ist, wegen Bestechung, wenn man so wenig verdient. Aber irgendwann war das durch. Und in der Botschaft gibt es so jemanden, der heißt Kanzler. Und der Kanzler, der hatte sich um mich gekümmert, alles organisiert, hatte mir die Papiere ausgehändigt, hat mir die Ernennungsurkunde ausgehändigt, bin dann eingeschworen worden mit dem Botschafter. Und dann war ich bestallt, so nennt man das. War also für das Staatsgebiet Sansibar zuständig. Es sind zwei Inseln und sollte dort den deutschen Staat vertreten. Aber dieser Kanzler hatte vergessen, mir beizubringen, was das wirklich bedeutet. Da gab es Schulungen, die sind irgendwie an mir vorbeigegangen. Und das hatte ich auch nicht gewusst, hatte ich nicht realisiert. Ich habe gesagt, das sind jetzt der Honorarkonsul, die vertreten den deutschen Staat. Ich habe ein paar Stempel gekriegt. Ich war eigentlich im Grunde genommen auch ein kleines Bürgermeisteramt, weil ich durfte die ganzen Unterlagen auch Kopien bestätigen etc. pp. Aber was bedeutet das eigentlich im politischen Sinne und in der Staatsform? Wie mache ich das? Ist völlig an mir vorbeigegangen. Und so war ich unterwegs. Und eine meiner ersten Reisen danach führte mich nach Mosambik, weil ich dort ein Team von unserer Missionsgesellschaft besucht habe. Und ich stand, wie alle anderen, auch an den normalen Reihen, an der Immigration, also einer Einwanderungsbehörde, so nennt sich das in Deutsch, und zückte meinen Pass und stand mit meinem Pass dort vor Ort. Ja? Also, ich hatte einen anderen Pass bekommen, sieht man an der Farbe. Und mit dem neuen Pass stand ich jetzt dort und wartete in der ziemlich langen Schlange auf meine Bearbeitung meiner Papiere. Und irgendwann kam ein Grenzbeamter raus und zog mich aus der Reihe raus, und das ist normalerweise nie ein gutes Zeichen. Ja? Also letztes Jahr bin ich auch aus der Reihe rausgezogen worden in Nairobi. Und kurz bevor ich das Flugzeug betreten habe, ich hatte schon Sitzplatz und alles, haben die mir verboten, mitzufliegen. Es ist also nicht immer gut, wenn du rausgezogen wirst. Also ich bin rausgezogen worden, er nahm mich und ich hatte Angst, und er nahm mich rüber und stellte mich in eine andere Reihe, wo niemand stand. Und ich guckte so auf das Häuschen, und dann stand da dran VIP Diplomatic. Und ich dachte, okay, ja, meinte der Grenzbeamte, Sie sind doch Diplomat, Sie dürfen direkt hierher. Ich sage, okay, wusste ich nicht. Hatte meine 50 Dollar da drin, um das Visum zu bezahlen, legte dann den Reisepass hin, und er meinte, nee, die 50 Dollar können Sie wieder zurücknehmen, weil Sie sind Diplomat, Sie dürfen kostenlos einreisen. Boah, dachte ich, okay. Hat mir niemand gesagt, konnte ich also nicht wissen. Konnte ich also auch nicht in Anspruch nehmen. Also meinte ich, echt cool. Ich dachte, meine Tochter war damals dabei, darf ich meine Tochter mitnehmen? Da sagt er, ja, klar, die dürfen ihre Tochter mitnehmen. Ich sage, okay, Tochter auch hier, und wir waren sofort durch. Dann eine Grenze raus, nächste Grenze rein, und stand dort und dachte, okay, da gibt es wieder zwei Reihen. Ich nehme die kürzere. Ich probiere es mal aus. Ja, habe meinen Pass vorgelegt und Tatsache, ne? Sofort durch. Was denkt ihr, wie ich mich jetzt an den anderen Grenzen verhalten habe? Natürlich immer dorthin, selbst in Frankfurt. Weil es war mein Recht. Und obwohl ich es Recht hatte, habe ich es nicht in Anspruch genommen, weil ich nicht davon wusste. Okay? Und so ging das Leben weiter, und ich bin ein flotter Fahrer. Ich habe hier auch die Strecke relativ schnell geschafft zu euch, heute Morgen vor allem. Autobahn war ja frei. Und auch in Sansibar bin ich immer recht flott unterwegs und natürlich, Polizei hat mich rausgezogen und wollten natürlich was kassieren. Und ich dachte mal gucken, ob das hier auch funktioniert. Und er zeigte meinen Pass. Und sie meinten, oh, I'm sorry, Sir. Und winkten mich durch. Und nach kurzer Zeit kannten mich alle Polizisten, dass ich ein Diplomat bin. Und winkten mich jedes Mal durch, egal mit welcher Geschwindigkeit ich kam. Das nennt sich Immunität. Ja, je mehr ich feststellte, was für Rechte ich habe, desto mehr nahm ich diese Rechte in Anspruch. Das bedeutete auch, dass wenn ich einen Auftrag bekommen habe, von der Regierung irgendwas zu machen, irgendwelche Deutschen zu retten, die mal wieder gestrandet sind, bin ich auch dementsprechend anders aufgetreten, weil ich angefangen habe zu wissen, wer ich bin. Und das hat mich verändert. Und wenn du dann im Parlament von Sansibar an dritter Stelle genannt wirst, nach dem Präsidenten, dann weißt du, dass du irgendeine andere Stellung jetzt hast, wie andere. Und so hat es ungefähr anderthalb Jahre gedauert, bis ich immer mehr festgestellt habe, ich bin mit einer anderen Autorität unterwegs, wie früher. Und das hat mein Selbstbewusstsein natürlich in mein Auftreten verändert. Und die größte Herausforderung, die ich dann hatte, war, als als unser Bundespräsident nach Sansibar kam. Ich hatte ungefähr eine Dreiviertelstunde vorher noch Bescheid bekommen vom Botschafter, Herr Allgeier, Sie sind zuständig fürs Übersetzen. Dachte, okay. Und sie schauen danach, dass sie den Botschafter durch die Altstadt führen. Da hatte ich mich gut drauf vorbereitet. Aber ich wusste nicht, mit was für harten Bandagen in diesem Gebiet gearbeitet wird. Da war ich nicht drauf gefasst. Und der Botschafter ermutigte mich und sagte, Sie sind der Vertreter. Sie müssen das machen. Hier sind Sie der Chef. Und es hat auch ein bisschen gedauert und der Bundespräsident hatte einen Termin mit den religiösen Führern von Sansibar, also den Imams und so weiter, und hatte auch aus Deutschland evangelische und katholische Würdenträger mitgebracht, um einen interreligiösen Dialog zu haben, um mal zu erfahren, wie ist denn das so? Und der Botschafter sagte dann, Herr Allgeier, der Präsident möchte nicht, dass irgendjemand dazukommt von den Politikern, sondern Sie müssen dafür sorgen, dass die Minister draußen bleiben. Habt ihr schon mal Ministern gesagt, dass sie draußen bleiben müssen? Und da stand der arme Hadi und stand vor der Tür und dachte nur, okay, mal gucken, wie das klappen wird. Und der erste Minister kam und ich sagte ihm, I'm sorry, Sir, also tut mir leid, Sie dürfen hier nicht rein. Und er drehte rum und ging wieder. Und ich dachte nur, wow, da ist eine ganz schöne Autorität, die ich auf einmal habe, die ich gar nicht realisiert habe. Von dem Tag an bin ich ganz anders in politische Verhandlungen gegangen. In Sachen gegangen, die klar waren, hey, du vertrittst hier den deutschen Staat und darfst mit der Autorität des deutschen Staates auftreten und darfst dementsprechend auch sagen, wo es lang geht und was nicht möglich ist. Es hat mich verändert, es hat mein Leben verändert, es hat mein Selbstbewusstsein verändert in diesem Dienst. In diesem Dienst für den deutschen Staat auch. Es waren viele Sachen, die dort passiert sind. Ich musste auch vielen, vielen Deutschen helfen, die ihre Angehörigen verloren haben in Sansibar, die gestorben sind auch dort. Es war Teil meines Dienstes. Auch dort hat Gott gewirkt, ja, zu den Menschen, zu den Angehörigen, die jemanden verloren haben dort. Und es hat mich daran erinnert, an das, wo wir Christen oft sind. Was vertreten wir eigentlich? Ein kurzes Bild. Ach so, ja, ich hatte dann auch vergessen, ich darf dann auch Flagge fahren. Das habe ich erst nach 2 Jahren festgestellt ungefähr. mein Büro war deutsches Hoheitsgebiet, da lagen dann auch die Bibeln, die ich da für Sansibar und die Muslime hatte. Also der deutsche Staat hat mir geholfen. Aber die Schwierigkeit ist, glaube ich, wenn wir das übertragen auf unser Leben als Christ, dass wir mehr den Lügen des Feindes glauben als der Wahrheit Gottes. Denn die Lügen des Feindes sind, du bist ein Sünder, weil du manchmal sündigst. Die Bibel sagt was ganz anderes. Die Bibel sagt, du bist ein Heiliger, der hin und wieder mal fällt. Der Teufel sagt, deine Identität wird bestimmt von dem, was du getan hast. Und das kann er richtig gut. Er wird der Verkläger der Brüder genannt vor dem Thron Gottes. Und diese Stimme kennt jeder von uns. Der erinnert dich an Dinge, die sind vor 50 Jahren passiert. Bis heute erinnert dich an Dinge. Warum? Weil er nicht möchte, dass du in dieses Selbstbewusstsein kommst, das Gott eigentlich dir zugesprochen hat. Er möchte nicht, dass du auftrittst wie das, was er eigentlich für dich bestimmt hat. Er möchte dich klein halten. Und er erinnert uns an das, was wir getan haben, was wir letzte Woche getan haben, was wir diese Woche vielleicht getan haben. Der erinnert uns so arg daran und versucht uns zurückzuhalten von dem, was eigentlich uns zusteht. Oder deine Identität wird bestimmt von dem, was andere Leute über dich reden oder denken. Mach Fenster zu, sonst hören es die Nachbarn. Kennt ihr das irgendwoher? Weil wir Angst haben, was der Nächste sagt, oder? Weil wir Angst haben, was die Menschen über uns reden. Und wir lassen uns bestimmen über das, was Leute über uns denken und über uns reden. Und ich weiß, dass es im Dörflichen heftiger ist, weil sich jeder kennt, als in der Stadt. Und so werden wir unterdrückt. Und trauen uns teilweise nicht, das zu tun, was Gott eigentlich uns zugesprochen hat. Und dann, wenn du das alles über dich glaubst, dann verhältst du dich dementsprechend. Dein Verhalten wird bestimmt von dem, was du über dich glaubst. Wenn du über dich glaubst, dass du minderwertig bist, wenn du über dich glaubst, was die Leute über dich reden, wenn du glaubst, du machst dich abhängig, weil du es nicht kannst, weil du eine Vergangenheit hast, weil du Dinge in der Sünde hast, dann verhältst du dich auch dementsprechend. Ich habe nicht geglaubt, dass ich die Autorität mit mir hatte und habe mich dementsprechend so verhalten. Obwohl es mir zustand. Gott sagt, aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenken, verlieh er das Recht. Das ist dein Rechtsanspruch, Kinder Gottes zu werden. Das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben gibt. Du hast ein neues Leben bekommen, an dem Moment, wo du dich für Christus entschieden hast. Frage an dich, hast du dich für Christus entschieden? Hast du eine Entscheidung getan für Jesus? Oder bist du hier hineingelebt? Bist du ein kultureller Christ? Ich bin halt Christ, weil meine Eltern es sind. Ich bin halt Christ, weil ich als Baby getauft bin. Nein, Christus fordert eine Entscheidung auf und sagt, entscheide dich für mich. Entscheide dich für mich. Entscheiden heißt, ich entscheide mit meinem Herzen und spreche es aus. So sagt Römer 10. Wer im Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, und dann wird dir auch eine neue Identität zugesprochen. Denn dann sagt Gott zu dir, auch du bist jetzt ein Diplomat, weil du ein Botschafter Gottes wirst ab dem Tag, wo du dich für Christus entscheidest. Du bist ein Diplomat Gottes. Du hast eine neue Nationalität bekommen als Himmelsbürger. Du hast eine neue Stellung bekommen als Botschafter, König und Priester. Botschaft, weil du die Botschaft Christi weitergeben sollst. Jesus hat gesagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Du bist, die Bibel sagt, du bist als König eingesetzt, ein König regiert. Ein König sitzt nicht herum, einfach so. Ein König regiert. Und dann sagt er noch, du bist ein Priester geworden. Ein Priester verbindet Menschen mit Gott. Der verbindet Menschen mit Gott. Der ist der Mittler, der bringt die Leute zu Gott ran. Und er sagt sogar, du bist ein Prophet geworden. So heißt es drin, ein Prophet gibt Worte Gottes weiter. Wenn du die Worte Gottes aus der Bibel weitergibst, bist du prophetisch unterwegs schon. Und das ist das, was Gott dir zuspricht. Du hast natürlich, du hast Rechte als Bürger und auch wir sind immun. Wir sind immun gegen den Tod. Wir sind immun gegen den Tod. Paulus sagt, wo ist der Stachel? Da ist kein Stachel mehr des Todes. Du hast aber eine Pflicht bekommen, und zwar die Botschaft zu verkündigen. Wenn du Botschafter bist, dann musst du die Botschaft verkündigen, weil du jemanden vertrittst. Und du hast eine Autorität bekommen, nicht durch irgendeinen deutschen Staat, sondern durch den allmächtigen Gott des Vertreters, des Königs der Himmel. Der ist viel größer als der deutsche Staat. Das heißt, du hast eine neue Identität bekommen. Ist dir das eigentlich klar? Oder bist du genauso unterwegs wie ich am ersten Tag, als ich Konsul wurde? Du hast zwar den Titel bekommen, aber du hast keine Ahnung, was es bedeutet. Du hast den Titel bekommen, ich bin Kind Gottes, woho, ich bin errettet. Aber was bedeutet das eigentlich im Alltag? Und ich glaube, viele von uns Christen, wir freuen uns, dass wir Kind Gottes sind, aber wir wissen eigentlich nicht, was das im Alltag bedeutet. Und ich möchte euch ermutigen, dass wir mit einem neuen Selbstbewusstsein hingehen dürfen. Das ist kein Stolz, sondern das ist ein, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Denn deine Identität ist, dass du Botschafter bist, dass du Erbe bist, dass du ein Kind Gottes bist, dass du Priester und König bist, dass du ein Freund Gottes bist, dass du ein Heiliger bist, dass du ein Überwinder bist, dass du eine neue Schöpfung bist. Und ich habe hier einige Hofbeamte heute eingesetzt für heute Morgen, dass jeder von euch auch einen Diplomatenpass bekommt. Und ich hatte das gestern schon abgesprochen. Das heißt, jeder von euch bekommt eine Erinnerung daran, zu wissen, wer ihr eigentlich seid. Und ich bitte euch, macht davon Gebrauch, dass ihr euch die Bibelverse durchlest, dass euch das klar seid, dass ihr euch das zusprecht. Denn deine Autorität wird durch den Grad deines Bewusstseins, deiner Identität und Stellung bestimmt. Deine Autorität wird durch den Grad deines Bewusstseins, deiner Identität und Stellung bestimmt. Und lasst uns die Lügen aus unserem Leben rausschmeißen, die uns klein halten wollen. Und lasst uns das mit den Wahrheiten Gottes ersetzen, die sagen, du bist ein Heiliger, von Gott gerecht erklärt, der manchmal sündigt. Hört sich doch schon ganz anders an, oder? Deine Identität wird bestimmt von dem, was Gott für dich getan hat, nicht was andere über dich sagen oder was du getan hast, sondern was Gott für dich getan hat. Deine Identität wird bestimmt von dem, was Gott über dich sagt. Und was du über dich selbst glaubst jetzt, das bestimmt dann auch dein Verhalten, weil dein Verhalten wird sich ändern. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, so bitten wir nun, an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist der Auftrag, den wir bekommen haben. Jesus sagt noch einmal, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Sei ein Botschafter Jesu Christi, da wo du bist. Amen. Ich bete für euch. Danke, Vater, dass du uns es klar machst, wer wir sind in dir. Und ich bete, Vater, dass diese Botschaft tief in uns hineindringt, dass wir unser Verhalten verändern, uns selbst annehmen, dass wir erkennen, wer wir sind in dir. Nicht durch unsere Leistung, nicht durch das, was wir getan haben, sondern erkennen, wer wir sind in dir. Und ich bete für jeden Einzelnen hier im Raum, Herr, dass das zur Wahrheit und zur Realität wird im Leben. Dass wir das ausleben, dass wir das umsetzen, dass wir dementsprechend auftreten, um die Botschaft Christi weiterzugeben. Danke, Jesus, für diesen Morgen. Und ich segne jeden Einzelnen, der heute Morgen da ist, Herr. Und stell ihn unter deinen Schutz. In Jesu Namen. Amen.